Ja, wir grüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde und freuen uns, dass Sie an diesem wunderschönen Tag gekommen sind. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und darum beten wir, dass Jesus uns auch in dieser Bibelstunde erquickt. Zunächst ein paar Informationen. Ganz einfach für hier. Wir haben versucht, die Technik in Gang zu bringen und haben es nicht geschafft. Also es wird heute leider kein Bild vom Beamer erscheinen, leider dann auch nicht die Liedtexte. Aber was Sie mitsingen können, das dürfen Sie auch auswendig mitsingen. Mit Maske dürfen wir nämlich jetzt singen, das wäre schade. Und vielleicht kennen Sie das ein oder andere Lied und können es mitsingen. Wir möchten Sie auch herzlich einladen zur Bibelstunde am nächsten Sonntag. Die wird, so Gott will, Schwester Heidemarie Führer halten. Und die Bibelstunde darauf, also in 14 Tagen, da wird Doron Luca, der Leiter von OM, kommen und hier die Bibelstunde halten. Sind Sie auch ganz herzlich eingeladen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist Gottes Güte, wunderbare Güte, dass er uns sieht in unserem Müdesein, in unserem Mattsein, in unserer Kraftlosigkeit und es gerne belebt und erquickt. Das heißt auch in einem Lied, wie kostbar ist Gott, deine Güte, dass den Matten du zu neuem Leben wächst. Es ist das Lied, bei dir ist die Quelle des Lebens und wer kann, singe es einfach auswendig mit. Dieses Lied hat als Hintergrund den Psalm 36. Und dieser Psalm ist auch der Wochenpsalm dieser Woche und ich lese und bete einige Verse aus diesem Psalm. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die großen Tiefen. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ein wunderbarer Lobpsalm, Lob- und Dankpsalm. Aber wenn man genau hinschaut, Hilfe braucht nur jemand, der in Not ist. Und Zuflucht unter Flügeln sucht auch nur jemand, der in Bedrängnis ist. Und dennoch dürfen wir danken und loben. Und das tue ich jetzt auch noch mit dem nächsten Lied. Wer es kennt, darf auch wieder gerne mitsingen. Danke, Schwester Giselheid, dass du uns heute die Bibelstunde hältst. Soweit ich weiß, das erste Mal in dieser Art. Du wirst noch was zu dir selber sagen.
Mein Name ist Schwester Giselheid Zeschin. Als Kind habe ich mich über meinen Namen immer ziemlich geärgert und habe mal meine Mutter gefragt, warum hast du eigentlich mich Giselheid genannt? Dann hat sie gesagt, dann weißt du immer, wann du gemeint bist. Und das ist auch so. Ich komme genauso wie Schwester Renate aus Ostwestfalen und war zum ersten Mal 1971 hier auf dem Pfingstjugendtreffen voller Opposition. Mit Gott hatte ich nichts am Hut, aber es war eine Studienfahrt und ich musste rein ins Zelt. Und dann habe ich das erlebt, was ich uns heute auch wünsche, dass Gott zu mir redet, dass ich gemerkt habe, sein Wort ist ein lebendiges Wort und es gibt Jesus tatsächlich. Er hat mich im wahrsten Sinne des Wortes gefunden. Und damals habe ich dann so hier geguckt und fand das hier ganz nett und habe gesagt zu Jesus, ach, hier möchte ich schon mal wieder hin. Und dann wurde es 5 Jahre später ein Dauerzustand, den ich nie bereut habe. Ich bin 40 Jahre lang als Gemeindediakonin tätig gewesen, ein bisschen in Königsbronn und dann vor allen Dingen in Filderstadt Bohnlanden. Das liegt zwischen Sauerkraut und Flughafen, wer es nicht kennt. Und jetzt im Ruhestand tätig, wie viele von Ihnen auch, und darf heute also zum ersten Mal diese Bibelstunde halten. Ich sage es Ihnen gleich, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das macht ja nichts. Es kommt ja nicht auf mich an, sondern darauf, dass Gott zu uns redet. Deshalb möchte ich jetzt beten. Herr Jesus, tu du meinen Mund auf, dass meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Und schenk es uns, dass wir deine Stimme hören unter all den vielen Stimmen. Hilf uns zu neuem Lob und zu neuer Ehre mit unserem ganzen Leben. Amen. Ich möchte mit Ihnen den Psalm 146 betrachten. Wer eine Bibel da hat, kann sie aufschlagen. Eigentlich sollte es da erscheinen, aber das macht ja nichts. Ich lese trotzdem teilweise immer wieder den Text vor. Dieser Psalm beginnt mit Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben mein Leben lang, für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Also der Beter des 146. Psalms, der hat sich das lebenslange Lob auf die Fahne geschrieben. Ich will den Herrn loben mein Leben lang. Im Grundtext heißt es hier genauer, mein Leben damit ausfüllend oder dass mein Fortleben auch ein stetiges Fortloben ist. Also der Beter sagt hier, ich will mein Leben mit Gottes Lob ausfüllen. Es soll nicht nur hin und wieder vorkommen oder wenn mein Gefühl danach ist, sondern es soll mein Leben, meinen Alltag ausfüllen, erfüllen. Und er beginnt mit dem uns bekannten Wort Halleluja, übersetzt preist Jahwe. Jahwe heißt ja, ich bin der Gott, der für dich da ist. Ich bin der ich bin. Also der Gott, der für dich da ist heute und heute mit dir geht, den sollen wir loben. Nicht immer sehen ja unsere Tage nach einem Halleluja aus. Manchmal beginnen sie mit Sorgengedanken, mit Problemen oder auch mit Traurigkeit. Und da scheint dann so ein Halleluja so unpassend wie ein Kopf hoch, es wird schon wieder. Aber wenn Gott uns unverständliche Wege führt, große Not zumutet, Enttäuschungen, Zweifel uns beschäftigen, hat er da aufgehört, derselbe zu sein? Ist es dann nicht mehr ein Lob wert? Ist er dann in Wirklichkeit nicht mehr der Gott der Liebe, des Lichtes, der Freude, der Güte, der Freundlichkeit? Und natürlich werden Sie alle sagen, ja, das ist er dennoch. Und deshalb ist er auch in schweren Zeiten unser Lob wert. Trotzdem möchte ich in Klammern sagen, es gibt Krankheiten, schwere Depressionen, wo der Glaube nicht mehr geht, auch das Loben nicht mehr geht. Oder wenn man unmittelbar von einer Katastrophe betroffen ist, einem plötzlichen Todesfall, da bleibt einem auch das Lob im Hals stecken. Das ist ganz normal. Und dann ist es gut, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die für uns beten und für uns loben. Aber das Lob Gottes muss deshalb nicht aufhören. Denn das Halleluja oder das Lob Gottes, das richtet uns auf Gott aus. Und dann bleiben wir nicht bei uns selbst. Ich möchte mit Ihnen jetzt eine kleine Übung machen. Nehmen Sie jetzt etwas, eine Sorge, die Sie beschäftigt. Vielleicht sind Sie auch gerade sehr glücklich, dann wissen Sie vielleicht um einen Menschen, der in Not ist oder den etwas umtreibt und bekümmert. Und stellen Sie daneben ein Lob Gottes. Also zum Beispiel, ich mache mir Sorgen um XY, aber ich will dich, Herr, loben, weil du helfen kannst und willst. Oder ich habe Schmerzen und kein Mittel scheint zu helfen, aber ich will dich dennoch loben, weil du selbst in Jesus ein Mann der Schmerzen warst und mich verstehst und retten kannst. Probieren Sie es für sich aus einen kleinen Moment. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das gestern mit einer Freundin geübt und habe gesagt, merkst du einen Unterschied, ob du nur Gott deine Sorgen sagst oder ob du daneben ein Lob stellst? Und sie sagt, ja. Da ist man in seinen Sorgen und dann geht der Blick nach oben. Und das ist etwas ganz anderes. Heinrich Sturmann, der lebte von 1869 bis 1940 und war Pfarrer in Wehlau in Ostpreußen und Berlin, später auch Direktor des Evangelischen Volksbundes für öffentliche Mission und dann auch Mitglied des Preußischen Landtages. Und er schrieb zu diesen Versen, es gibt drei große L, die zusammengehören und deren Zusammenklingen erst die rechte Harmonie einer Menschenseele erzeugt. Leben, lieben, loben. Für Gott leben heißt doch nichts anderes als Gott lieben. Gott lieben aber macht das Herz so voll und so froh, dass das Loben das tägliche Hand- und Mundwerk eines Menschen wird. Wo man Gott nicht mehr lobt, da liebt man ihn nicht mehr. Und wer Gott nicht mehr liebt, der lebt nicht mehr. Der ist innerlich tot und kalt, still und starr. Ich wiederhole nochmal den Anfang. Leben, lieben, loben. Gott leben heißt doch nichts anderes als Gott lieben. Und Gott lieben macht das Herz so voll und so froh, dass das Loben das tägliche Hand- und Mundwerk eines Menschen wird. Übrigens nicht nur für Gott, sondern auch für unsere Beziehungen untereinander tut es sehr gut. Wer liebt, der lobt gerne. Und jeder von uns freut sich, wenn er von Herzen gelobt wird, nicht als Methode, sondern von Herzen. Die Qualität ist entscheidend, nicht die Quantität. Und so kann das fehlende Gotteslob ein wichtiges Indiz dafür sein, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. So heißt es im Psalm 5, doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz. Sie werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Ich habe Ihnen hier eine Balkenwaage mitgebracht und möchte uns daran noch mal etwas veranschaulichen. Wenn etwas Schweres in unserem Leben passiert, dann hat es ein starkes Gewicht. Es kann uns sogar richtig runterziehen, wie diese Waagschale runtergezogen wird durch das Gewicht. Es beschäftigt unser Denken, es beschäftigt unsere Gefühle, es beschäftigt uns rundherum. Schlaflose Nächte und alles, was dazugehört. Wenn ich mich dann auf die Größe Gottes besinne, wenn ich mir vor Augen führe, wer Jesus ist und anfange, ihn zu loben, zum Beispiel mit Worten aus den Psalmen oder der Bibel, wenn ich sie selbst nicht finde, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt Anteil haben. Dann kann auf der einen Seite das Lob für eine Balance sorgen in unserem Leben. Aber es kann auch zu einem neuen Schwergewicht werden. Ich möchte Sie ermutigen, es auszuprobieren. Es stimmt tatsächlich. Ich habe Ihnen deshalb auch ein Blatt kopiert. Das finden Sie am Ausgang, wenn Sie es mitnehmen möchten. Da sind viele Worte aus der Bibel, gerade was Loben und Psalmen, Loben angeht. Und ich möchte Sie auch einladen, jetzt im Moment einfach nur mal zu hören, sich innerlich zurückzulehnen und diesen Lobpreis mit der Seele aufzunehmen. Dich, Herr, will ich loben von ganzem Herzen, von all deinen Wundern will ich erzählen. Über dich will ich mich freuen und jubeln, zur Ehre deines Namens ein Lied singen, du Höchster. Du hast für meine Gerechtigkeit gesorgt und mir zu meinem Recht geholfen. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. Deine Güte ist besser als Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen werden, mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Das Lob Gottes verändert unseren Alltag. Jetzt wollen wir die Verse 3 und 4 betrachten. Da heißt es: Verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde. Und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Hier sagt uns der Psalmbeter, menschliche Verlässlichkeit ist der Vergänglichkeit unterworfen. Die Krisen, die wir ja auch jetzt erleben, und erlebt haben, zeigen uns die Grenzen menschlichen Handelns und unsere begrenzte Einflussnahme aus. Auch mit den besten Absichten können wir keine verlässlichen Zusagen machen. Wir wissen doch nicht, ob wir den nächsten Tag erleben werden. So deckt der Jakobusbrief falsche Sicherheit auf, indem er schreibt: Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen: Wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses und jenes tun. Im Volk Israel erleben wir da sowohl negative als auch positive Vorbilder. In brenzlichen Situationen hat es sich gerne auf fremde Machthaber verlassen. Jeremia warnt im Auftrag Gottes davor, die eigene Kraft und das Vertrauen in Menschen über das Vertrauen in Gott zu setzen. Der Prophet Jeremia muss hier seinem Volk deutliche Worte sagen. So spricht der Herr: Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Oder wie Luther es formuliert: Unser Herz ist ein verzagt und trotzig Ding. Aber zum Glück sind wir für unseren Schöpfer ein offenes Buch. Und er liest darin mit Liebe. Und deshalb haben wir bei ihm die beste Hilfe in allen Nöten, die uns getroffen haben. Ein vorbildliches Beispiel ist zum Beispiel der König Hiskia. Als die assyrische Großmacht in sein Land einfiel, da ermutigt er sein Volk: Seid zuversichtlich und mutig. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien. Er hat nur Menschen an seiner Seite. Uns aber hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. Und dieses Vertrauen in Gott gab auch Hiskia Kraft, das zu tun, was ihm möglich war. Also er hat die Mauern ausgebessert. Aber das Entscheidende war: Uns aber hilft Gott. Und das gilt für jede aussichtslose Situation, in die Gott uns führt. In den Versen 5 und 6 heißt es: Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt, auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Wer ist heute glücklich von Ihnen? Wer ist heute von Ihnen glücklich? Wow, ja, wunderbar, also wenigstens einige, ja, dann bin ich ja beruhigt. Sonst müsste ich jetzt eine andere Predigt halten, nicht so viel Unglückliche bei mir. Aber nein, natürlich nicht. Ich hoffe, dass Sie dann glücklich nach Hause gehen. Also, glücklich ist, wer Gott zum Helfer hat, und den haben wir alle. Wir sind uns dessen nur nicht so bewusst. Normalerweise sagt man ja: Glücklich bin ich, wenn ich Traumfrau, Traummann, Traumhaus, Traumberuf, Traumkinder und so weiter und auch noch gute Träume und keine Albträume habe. Glücklich bin ich, wenn ich in guten Beziehungen lebe. Und das stimmt ja auch. Aber der Psalmbeter nennt uns ein weitreichendes Glück. Glücklich zu preisen ist, wer Gott zum Helfer hat und wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. Also glücklich bin ich, wenn ich mich nicht auf meinen Geldbeutel verlasse, sondern und auch nicht auf meine Versicherungen, sondern im Letzten auf Gott, den Herrn. Weil Gott viel tiefer sieht als wir und vorausschauender denkt und plant, kann seine Hilfe allerdings ganz anders ausfallen, als wir es uns wünschen. Wir möchten ja gern die sofortige Lösung eines Problems. Gott aber nutzt das Problem, um uns eine Hilfe anzubieten, die weitreichender ist. Zum Beispiel Charaktertraining. Er will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, geduldig zu werden, liebevoll miteinander umzugehen, demütig zu werden. Schließlich ist es Gottes großes Ziel, dass wir Jesus ähnlich werden. Und jetzt nennt er sich hier der Gott Jakobs. Also Jakob war ja der Mann vom Sohn Isaaks, der Betrüger, der Flüchtling, das Schlitzohr. Der Mann, der Gott seine Bedingungen nannte, bevor er ihm folgen wollte und mit dem Gott sogar kämpfen musste, bevor er sagte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und dann hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben, Gotteskämpfer. Also sollte hier jemand sein, der einen schwierigen Charakter hat, schwierige Charaktere sind für Gott kein Problem. Ich weiß, wovon ich rede. Und hoffnungslose Fälle gibt es für den Gott der Liebe und den Erneuerer der Herzen auch nicht. Wir können aber auch an Jakobs Leben ablesen, dass Gott uns unsere Erfahrungen machen lässt. Ich weiß jetzt nicht, was Sie als Kind für Erfahrungen gemacht haben. Ich kann mich an zwei einschneidende Erfahrungen erinnern. Giselheid, leg nicht deine Hand auf die Herdplatte, sie ist heiß. Was macht Klein Giselheid? Muss natürlich ausprobieren, ob die wirklich heiß ist und verbrennt sich. Hat jemand von Ihnen zufällig auch diese Erfahrung? Gut, Sie waren klüger als ich. Wir hatten einen Balkon, da waren so Eisenstäbe. Giselheid, steckt deinen Kopf nicht durch. Giselheid muss sehen, was unter dem Balkon ist und steckt den Kopf durch und kriegt ihn natürlich nicht wieder zurück. Bis die Mutter dann mit einem schmerzhaften Prozess mich oder meinen Dickkopf befreit hat. Also so macht es Gott auch. Er mahnt uns, er warnt uns. Und dann müssen wir erst unsere Erfahrungen machen, um zu merken, er hat wirklich recht. Ich hätte gleich auf ihn hören sollen. Und trotzdem lässt er uns nicht los, lässt uns auch durch schmerzhafte Prozesse gehen, damit wir wirklich lernen. Als Hiob in seinem Leid und in seinen Schmerzen Gott mit seinen Fragen bombardierte, da hat Gott nicht mit Erklärungen geantwortet. Wir hätten ja auch manchmal so gerne Erklärungen für schwere Lebensführungen. Wir stehen ja manchmal wirklich wortlos, hilflos, machtlos daneben, wenn wir selbst oder ein anderer, den wir kennen, davon betroffen ist. Aber er gibt uns keine Erklärungen, so wie er Hiob auch keine Erklärungen gegeben hat, sondern er weist hin auf seine Schöpferherrlichkeit. Er hat Hiob darauf hingewiesen, hat gesagt, also wenn du die Sterne alle mit Namen kennst, können wir reden. Und so weist er auch hier hin, der unser Psalmbeter, und sagt, auf ihn sollen wir hoffen, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, und auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Also ich kann hoffen, wenn ich einen starken und treuen an meiner Seite habe und jemanden, der die Zukunft kennt und gestaltet. Es macht doch zuversichtlich, wenn ich zu dem Gott, der alles erschaffen hat und mich auch und Sie auch und dann in Treue zu mir steht, sagen kann, du bist meine Hoffnung, auf dich verlasse ich mich und ich bin gespannt, wie du mein Problem lösen wirst und ich bin gespannt, wie du mich durch diese Krise hindurchführst. Ich bin gespannt und voller Hoffnung, weil du treu und zuverlässig bist. Stellen Sie sich vor, Jerusalem erobert, die Mauern sind geschleift, die Häuser zerstört, die Leute sind weggeführt. Jeremia klagt, es sind nur noch ein paar da, in Schutt und Asche liegt alles. Und was sagt er? Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil. Auf ihn will ich hoffen. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen von Paul Gerhardts Lied singen, Befiehl du deine Wege, die Strophe, dein ewge Treu und Gnade, o Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade, dem Sterblichen geblüht. Und dann Weg hast du aller Wegen und mach End, o Herr, mach Ende. Das haben die meisten von Ihnen noch lernen müssen, gell? Wunderbar. Ja, wie zeigt Gott denn seine Treue? So heißt es hier im Psalm 146, den Unterdrückten verschafft er Recht und den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Also er beweist seine Treue, indem er für Gerechtigkeit, Recht sorgt, Hungrige sättigt und Gefangene befreit. Und doch wissen wir, dass das nicht immer zutrifft. Aber Christen in Myanmar erlebten, trotz Lebensmittelkarte wurde ihnen das Recht auf Nahrung verweigert. Und verzweifelt kam ein Vater nach Hause, weil seine Lieben schon seit 2 Tagen nicht zu essen hatten. Ursprünglich wollte er Selbstmord begehen, hat es sich dann aber anders überlegt und jetzt erlebt er eine Überraschung. Er fand Säcke voll Reis, Gemüse, Speiseöl und vieles mehr vor, die lokale Partner von Open Doors verteilt hatten. Gott nimmt uns mit hinein in seine Treuetaten und er erwartet von uns, dass wir nicht nur Hörer seines Wortes, sondern auch Täter sind. So lesen wir im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 14, folgende: Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Je länger wir uns in einer aussichtslosen Situation oder Lage befinden, desto ernster können ja wirklich Zweifel an Gottes Treue kommen, wie bei diesem Vater in Myanmar. Wie können wir Gottes Treue loben, wenn wir nicht erfahren, was in diesen Versen geschrieben steht? Gottes Rettungsplan kann schmerzhaft anders aussehen, als wir es wünschen. Wir alle kennen das Lied von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das dichtete er im Gefängnis. Er erhoffte seine Freiheit. Er hat sogar für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schon geplant. Und doch wurde er von Gott in eine ganz andere Freiheit geführt, in die Freiheit des ewigen Lebens. Und so waren seine letzten Worte: Da, wo andere nur das Ende sehen, sind wir endlich frei. In seinem Gedicht Station der Freiheit, da schreibt Bonhoeffer unter der Überschrift Leiden: Wunderbare Verwandlung, die starken, tätigen Hände sind dir gebunden. Ohnmächtig, einsam siehst du das Ende deiner Tat. Doch atmest du auf und legst das Rechte still und getrost in stärkere Hände und gibst dich zufrieden. Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit, dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende. Es heißt in den Versen 8, der Herr öffnet die Augen der Blinden, er richtet Gebeugte auf und der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr öffnet die Augen der Blinden, das kennen wir von den Jesusgeschichten im Neuen Testament. Das Gute ist, dass Gott heute auch vielen Ärzten Weisheit geschenkt hat und es viele Möglichkeiten gibt, Augenkrankheiten zu heilen. Denn es ist ja ein schmerzvoller Eingriff, wenn man plötzlich nicht mehr sehen kann. Eine Frau, die den grauen Star hatte, erzählte mir überglücklich, dass sie nach so einem Eingriff wieder lesen kann. Bevor sie um ihre Diagnose wusste, hatte sie sehr häufig ihre sauberen Fenster geputzt, weil sie immer dachte, die sind schmutzig, weil sie nicht mehr klar sehen konnte. Das ist mir zu einem Beispiel geworden. Auch wir können manchmal an der falschen Stelle unseres Lebens putzen, wenn unser Herzensauge für Gott selbst trüb oder blind geworden ist. Denn geistliche Blindheit ist noch gefährlicher. Wir brauchen das sehende Auge. Wir brauchen immer wieder neu eine unmittelbare Begegnung mit Gott, ein existenzielles Erkennen, wer Gott ist und wo wir blind geworden sind für seinen Willen und seine Wahrheit. Wo wünsche ich mir für mein Leben eine neue und klare Sicht? Gibt es Bereiche, zu denen ich Gott keinen Zugang erlaube und selbstbestimmt leben will? Ich kann mit Psalm 119 beten: Herr, öffne mir die Augen, damit ich die herrlichen Wahrheiten in deinem Gesetz erkenne. Gottes Wort ist ein Augenöffner, wenn ich wirklich sehen und hören will. Der Herr richtet Gebeugte auf, er liebt Menschen, die seinen Willen tun. Liebe richtet auf. Zwei Jungen, die ich auch persönlich kenne, zeigten oft ein unangemessenes Verhalten und sie erlebten elterliche Strenge und Konsequenz. Im Urlaub kuschelten sie sich an die Mutter und fragten: Hast du uns lieb? Das: Ja, ich habe euch lieb. Der Mutter ließ dann die Jungen aufatmen. Es war also alles in Ordnung, trotz ihres Verhaltens und trotz der Strenge, die sie erlebten. Denn das eigene negative Verhalten, das hatte sie in ihrer Beziehung zur Mutter verunsichert. Kennen Sie eine Verunsicherung in der Beziehung zu Ihrem Gott? Oder empfinden Sie sogar eine Beziehungsstörung? Liebt er mich nur, wenn ich mich richtig verhalte, nämlich in seinen Augen gerecht bin? Der von seiner Schuld gebeugte jüngere Sohn im Gleichnis, der wird von der Liebe des Vaters wieder aufgerichtet und bekommt seine Würde als Sohn zurück. Und warum? Weil er umgekehrt ist, weil er die Nähe des Vaters gesucht hat. Wir können Gottes Vaterliebe nicht in der Distanz erleben, sondern nur, wenn wir seine Nähe suchen. Und wo immer wir gebeugt werden durch ein Unrecht oder durch eigenes selbstzerstörerisches Verhalten, da will Gott uns in seiner Liebe aufrichten, heilen, die Lasten mittragen, die uns niederdrücken. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Ja, er, Gott, ist unsere Rettung. In Vers 9 heißt es: Der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er, aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Hier schreibt ein Ausleger: Wenn wir wirklich Gott lieben, dann lieben wir auch diejenigen, die Gottes Hilfe brauchen. Und dann tun wir alles, um solchen Menschen zu helfen. Ein Leben in Liebe ist mehr als die Freude an der Liebe Gottes, denn wir sollen diese Liebe an andere Menschen weitergeben. Ein Leben in Liebe ist mehr als die Freude an der Liebe Gottes, denn wir sollen diese Liebe an anderen Menschen weitergeben. Ich habe das bei mir in der Nachbarschaft erlebt. Eine Familie hat Asylanten aufgenommen und die hatten Kontakt zu weiteren Flüchtlingen und sie haben öfters eine Läuse- und Wanzenplage erlebt und mussten jedes Mal den Kämmerer holen, was ja auch nicht gerade billig ist. Die Frau hat mir immer wieder auch ihr Leid gestöhnt, aber sie haben deshalb trotzdem sich weiter um Asylanten gekümmert. Manche von ihnen besuchten daraufhin den Gottesdienst, andere haben sich von ihnen getrennt. Sicher kann nicht jeder von uns in dieser Weise sich um Flüchtlinge und Asylanten kümmern, aber es gibt die Tat der Fürbitte, das sich interessieren für den kulturellen Hintergrund und nicht ängstlich zurückschrecken. Das freundliche Begegnen verbunden mit Segenswünschen. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott dem Vater bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. So soll neben dem Lob auch unsere tägliche Frage sein: Herr, für wen soll ich heute Bote deiner Liebe sein? Ein letztes: Auf ewig herrscht der Herr als König, dein Gott, jetzt und in allen künftigen Generationen. Halleluja! Gottes Regiment steht über den heutigen Tag, über unser Leben, aber auch über das ganze Weltgeschehen. Gott hilft, befreit, richtet auf, behütet und schafft neue Verhältnisse. Und er kümmert sich und alles Gottlose untersteht auch seiner Macht. Niemand anders als der Herr aller Herren wird das letzte Wort über uns alle sprechen. Und weil das so ist, wollen wir wie Martin Luther unser Apfelbäumchen pflanzen und Jesu Wort befolgen: Handelt, also mit den Gaben, die Gott ihnen anvertraut hat, handelt, bis ich wiederkomme. Unsere Arbeit wird nie vergeblich sein und unsere Mühen nicht umsonst, auch wenn wir keine Frucht sehen. Unsere Gebete dienen seinem Reich und unsere Hoffnung und Zuversicht nähert sich von der Gewissheit einer herrlichen Zukunft. Und so möchte ich uns noch Verse aus Offenbarung 22 lesen. Denn so sieht unsere Zukunft aus. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr, Gott, über ihnen leuchten wird. Und sie werden für immer und ewig herrschen. Halleluja. Ich fasse zusammen. Erstens, der Psalmist lädt uns ein, Gottes Lob zu einem Schwergewicht in unserem Leben zu machen. Denn dann bestimmt die Größe, die Liebe und die Wahrheit Gottes mein Leben und nicht vorrangig meine Nöte. Zweitens, Glück ist, wenn ich nicht in Menschen meinen Halt suche und mich auf sie verlasse, weil sie vergänglich sind, sondern unsere Sicherheit liegt in der Treue Gottes. Drittens, Gott handelt in Schwierigkeiten und Nöten, aber er will uns als seine Mitarbeiter. Und viertens, die Zukunft gehört dem ewigen Gott. Deshalb gilt auch für alle Zeiten: Halleluja, preist Jahwe. Amen. Vielen Dank, dass Sie ausgehalten haben, denn es ist ziemlich warm und es ist Mittagszeit. Ich möchte noch mit uns beten. Halleluja, und wir wollen dich preisen und loben, du unser barmherziger Herr, Gott und Vater. Und bitte begleite du jetzt jeden Einzelnen wieder nach Hause, segne dein Wort, mach jedem von uns wichtig, was dir wichtig ist. Und schenke es uns, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Lass uns etwas sein zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die beteiligt waren. dass diese Bibelstunde gelungen ist, auch der Technik, die sich unheimlich bemüht hat, dass hier was zu sehen ist, aber ja. Dann natürlich auch unser Musikteam, allen, die begrüßt haben und auch allen Betern und Beterinnen, die durch ihr Gebet diese Bibelstunde vorbereitet haben. Und ich möchte uns jetzt unter den Segen Gottes stellen und wer kann, möge doch bitte aufstehen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Ein fröhliches, lobendes Nachhausegehen und einen gesegneten Nachmittag.